Hey, bevor du jetzt in die Folge startest, lass mich ganz kurz einen Gedanken teilen. Longevity ist in aller Munde, aber abseits von faltenfrei heißt doch Longevity vor allem, in 10, 20, 30 Jahren noch schmerzfreie Treppe steigen können, dich frei bewegen und belastbar sein. Und dafür brauchst du vor allem eins, ein starkes Bindegewebe, sprich Kollagen. Dein Bindegewebe ist das Stützgerüst deines Körpers, stabilisiert Haut, Gelenke, Faszien und ja, auch Bandscheiben. Es entscheidet, wie gut du regenerierst. Aber deine eigene Kollagenproduktion nimmt mit zunehmendem Alter ab. Und ja, Studien belegen tatsächlich gute Ergebnisse durch Kollageneinnahme. Aber klassisches Kollagen sind fertige Peptide, meist aus Tiernebenprodukten, die dein Körper erst verdauen und sortieren muss. Und wenn ich dir einen persönlichen Tipp geben darf, der Avea Kollagenaktivator geht einen anderen Weg. Hier bekomme ich einzelne, natürliche Bausteine in der richtigen Mischung, die effektiver meine Kollagenneubildung triggern als ein vorverdautes Kollagenpeptid. Pro Portion sind 11,5 Gramm dieser natürlichen Bausteine drin, plus Vitamin C aus Acerola als zentraler Kofaktor und zusätzlich Astaxanthin sowie Calcium-Alpha-Ketoglutarat, AKG, als Support für Struktur- und Zellregeneration. Es ist 100% vegan. Ich nehme es schon seit über einem Jahr und wenn du das auch ausprobieren willst, mit dem Code GESUNDHEIT15. GESUNDHEIT15 bekommst du 15% auf deine erste Bestellung. Abos eingeschlossen. Aber nur für kurze Zeit. Schau mal auf avea-life.com/Gesundheit. Oder meine Shownotes und unterstütze deine Gesundheit. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Der Verstand ist ein wunderbarer Diener. Ja, das haben wir schon oft gehört, aber er ist ein schlechter Chef. Und wir haben das Gefühl, der Verstand ist unser Chef und bekämpfen deshalb diesen Verstand. Und das ist ganz schlecht für uns, weil der Verstand eines unserer mächtigsten Werkzeuge ist, weil mit dem Verstand denken wir. Also der Verstand ist ein magisches Tool sozusagen, wenn wir uns mit ihm anfreunden und ihn zu unserem Diener machen, was er ja sein will.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute ist eine wunderschöne Folge für euch aufgenommen worden, denn ich spreche mit meiner Freundin und Mentorin Annette Müller. Annette, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ah, es tut so gut, ja, jetzt mit dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Wirklich super gerne. Und Annette hat ganz besondere Fähigkeiten und hat mir eine Welt gezeigt in Fähigkeiten, die ich als klassische Orthopädin-Schulmedizinerin vorher gar nicht wahrnehmen konnte. Und Annette ist wahnsinnig viel. Sie ist unter anderem Gründerin von Sun Esprit. Das ist die erste Klinik für energetisches Heilen in Deutschland gewesen. Ich war dort. Sie hat eine Heilerschule. Sie hat, ich weiß nicht, wie viele Bücher schon geschrieben, Annette?
Oh, ich muss sie zählen.
Geil, das möchte ich auch mal sagen können. Sie hat Filme produziert, sie hat Heilreisen gemacht und macht es noch. Sie hat Studien gemacht, also ich kann jetzt stundenlang erzählen, es geht heute um geistiges Heilen. Und zwar auf einer Ebene, die absolut real und anwendbar ist. Und insofern, wenn du das hier hörst, freue ich mich, wenn wir dich heute ein bisschen tiefer mit reinnehmen dürfen in diese Welt des geistigen Heilens. Und bevor du jetzt verwirrt bist, ich habe bei Annette die Ausbildung persönlich gemacht. Annette, wann war das?
2018.
Ja, das kann sein. 2018 in Palma. Mallorca.
Ja. Auf Mallorca, Palma de Mallorca, ja.
Und da sind mir mehr als einmal in dieser Ausbildung die Augen rausgefallen. Vielen Dank dafür, Annette. Ich denke heute noch manchmal an dich, wenn ich in meiner Sprechstunde bin, an die ein oder andere Szene. Aber heute geht es vor allem darum, Annette, du machst es für uns begreifbar und du hast ein neues Buch geschrieben. Und über dieses Buch möchte ich dich heute auch unbedingt nochmal ein bisschen mehr ausfragen. Und das Buch heißt Heilung und Gesundheit beginnen im Kopf, wie du deine Gedanken als Medizin nutzt. Das finde ich ja besonders stark als Ärztin. Was hat dich bewogen, dieses Buch zu schreiben? Und was kriege ich, wenn ich das Buch lese?
Das Buch ist mir wirklich eine ganz große Herzensangelegenheit, weil es so viel erklärt Und weil wir im Allgemeinen unsere Kraft, die Kraft unserer Gedanken so weit unterschätzen und niemand auf die Idee kommt, dass die Gedanken so eine Art Werkzeug sind, wie unsere Hände unser Werkzeug.
Das stimmt. Also wenn ich zum Orthopäden gehen würde und würde sagen, ich hätte dies und das, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, nutzen Sie die Hanteln oder nutzen Sie die Joggingschuhe. Aber nutzen Sie Ihre Gedanken, das habe ich von einem Arzt noch nie gehört und die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht. Aber das meinst du, oder? Man soll sich gesund denken. Wie geht das?
Genau das meine ich. Man kann sich definitiv auch gesund denken, was eine große Herausforderung ist, weil als erstes mal der Zweifel auch im Weg steht. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben mit so vielen Beispielen und auch eben mich auf die Wissenschaft gestützt, die ja dahinter auch steht und das Ganze auch belegt, dass das eben schon seit so vielen Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten bekannt ist, aber wir das eben nicht gelehrt bekommen. Und es geht auch darum zu sehen, andere Menschen haben das vorgelebt. Wir haben in unserer Menschheitsgeschichte so viele wunderbare Vorbilder, die schon in diese Richtung dachten und nicht nur gedacht haben, sondern auch lebten, sodass wir davon profitieren können. Wir müssen also das Rad nicht neu erfinden. Das ist schon da. Wir müssen nur wissen, wo es ist.
Das klingt sehr spannend. Und ich mag deinen wissenschaftlichen Ansatz extrem, deswegen kennen wir beide uns auch seitdem weiterhin so gut und machen viel miteinander, haben auch Studien zusammen gemacht, die du kreiert hast und ich dann wissenschaftlich unterstützen durfte. Welche Vorbilder fallen dir denn spontan ein, die vielleicht jeder Hörer kennt, die schon so gearbeitet haben, was wir heute gar nicht so verstehen, glaube ich, oder noch gar nicht richtig gesehen haben, dass die so gearbeitet haben?
Also unsere ganze Gesellschaftsstruktur beruht zum Beispiel auf Sokrates.
Ja, Medizin auch ganz viel.
Ja, also und zwar, sein Geist hat ja alles hinterfragt. Sein Credo war, ich zweifle alles an. Und indem ich alles anzweifle und meinen wunderbaren, intelligenten Verstand benutze, komme ich dann auch irgendwann zum Punkt. Und das bringt mich jetzt wieder zurück zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe also lange in Indien im Ashram gelebt und habe dort auch einen spirituellen Namen bekommen, der in der Übersetzung nicht dies, nicht das heißt. Das ist also die Herangehensweise des Neti Neti. Neti Neti negiert alles. Es sagt immer, es ist nicht dies, es ist nicht das, sondern es könnte dies sein. Und dann schaut es sich das an und dann sagt man, nein, da ist noch eine Schicht dahinter. Und so gehen wir immer weiter in den Mikrokosmos und landen dann schließlich im All-Eins. Dann sehen wir, wenn wir dann zum dorthin gelangt sind über unseren Verstand, können wir erkennen, aha, je tiefer ich gehe, umso mehr Substanz sehe ich, dass es sich in allem verwirklicht. Also ein gutes Beispiel wäre, ich habe ganz viele goldene Schmuckstücke da. Und dann sage ich, okay, das eine ist ein goldener Elefant, dann habe ich hier einen Ring, dann habe ich eine Zahnkrone. Ist es das wirklich? Oberflächlich gesehen ist es das, aber wenn ich genau hingucke, ist das alles Gold. Dann können wir sehen, dass das ganze Universum, die Welt und wir selbst eben aus diesem heiligen, göttlichen, schöpferischen Material gemacht ist. Und deshalb können wir das hinterfragen. Und Sokrates hat eben dieses Fragenstellen und das eben auch so ein bisschen revolutionär unterwegs zu sein, der hat das etabliert für uns auf der ganzen Erde, in unserer Gesellschaft. Und deshalb schreiten wir auf den Schultern dieses großen Philosophen.
Mhm. Und ja.
Als nächstes zum Beispiel auch Semmelweis. Semmelweis, das wissen wir heute, hat dafür gesorgt, dass wir uns tatsächlich die Hände waschen. Das war vor 150 Jahren, war das ein absoluter Skandal, dass Semmelweis sagte, die Hände sind schmutzig, die gehören gewaschen, insbesondere bevor man mit kranken Menschen arbeitet oder bevor man eben Frauen hilft, Kinder zur Welt zu bringen. Also das damalige Kindbettfieber war tatsächlich Verunreinigung von schmutzigen Händen der Ärzte. Und da ist natürlich Semmelweis auf ganz großen Widerstand gestoßen und wurde auch stark bekämpft, weil das nicht sein durfte, weil dann wären die Ärzte ja schuld gewesen daran, dass diese Frauen gestorben sind. Und insofern wurde eben dem armen Semmelweis auch sein Leben sozusagen genommen. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Aber heute gibt es eben Semmelweis-Museen, es gibt Semmelweis-Universitäten und wir haben tatsächlich unsere ganze Hygiene Semmelweis zu verdanken. Und ich berufe mich als Beispiel darauf, dass er beobachtet hat und hat Erkenntnisse gehabt, hat versucht, diese umzusetzen. Und das war jetzt etwas Materielles. Dennoch waren seine Gedanken dafür zuständig, dass er überhaupt beobachten konnte.
Das ist ein ganz tolles Beispiel. Für geistiges Heilen, wenn ich da kurz reingrätschen darf, weil damals vor 150 Jahren, das ist nicht lange her, aber tatsächlich wusste man noch nichts über Bakterien und Viren. Und tatsächlich haben die Ärzte damals natürlich auch viel geforscht, auch an Leichenteilen und sind entsprechend mit diesen Händen, mit denen sie die Leichen angefasst haben, dann auch zu Frauen gegangen, Patientinnen, die gerade entbunden haben oder in der Entbindung waren. Und haben unter der Geburt natürlich die Frauen auch angefasst und die Bakterien, weil eben noch keine Händedesinfektion da war und noch keine Hygieneideen existierten, infiziert. Und Kinder und Mütter sind sehr oft verstorben. Und weil man Bakterien nicht sehen kann und weil man nicht wusste, dass sie existieren, hat man ihm erstens nicht geglaubt und ihn zweitens auch angefeindet. Und so empfinde ich das heute, wenn wir über Energie sprechen, über energetisches Heilen, Energiemedizin, Geistheilen, wie auch immer du das nennen magst, empfinde ich dieselben Reaktionen, dass Leute sagen, was ich nicht sehe, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich es mir nicht vorstellen kann, ist es Humbug. Und es hat sich ja nun bei Bakterien und Viren herausgestellt, dass es sehr wohl vorhanden ist und auch natürlich extrem wichtig ist, diese Kenntnis zu haben. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahrzehnten über Energien genauso sprechen werden, dass sie erstens unzweifelhaft vorhanden sind und zweitens auch ein Gamechanger sind, wenn wir sie nutzen.
Ja, genau. Das ist das, was ich jetzt auch als nächstes gesagt hätte, dass eben diese Gedankenhygiene, das ist etwas, was wir uns wirklich anschauen sollten, weil die Gedanken das Fundament unseres Lebens sind.
Das ist ein sehr schönes Wort. Erklär das nochmal. Gedankenhygiene, was meinst du damit? Das finde ich toll.
Wir sind umgeben von unseren Gedanken. Unsere Gedanken sind uns so selbstverständlich, dass wir einfach dahin denken. Ja, das läuft wie so ein Radio im Hintergrund und dann sagen wir bla 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 und dann sagen wir, das gefällt mir, das gefällt mir nicht oder da bin ich jetzt schräg angeschaut worden oder war das vielleicht, wie denkt diese Person über mich oder was soll ich morgen machen oder was soll ich kochen oder sonst irgendwas. Das läuft so dahin und sie kommen aus dem Unterbewusstsein, aus dem Unbewussten taucht das alles auf. Es ist unsere Struktur. Diese Gedanken, die machen uns. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Aber wichtig ist erst einmal zu erkennen, dass dieses Gedankenfeld für uns so ist wie Wasser für den Fisch. Also es ist so selbstverständlich, dass wir gar nicht wissen, dass dieses Wasser, in dem wir schwimmen, also diese Gedanken überhaupt als Lebenselixier für uns existiert, dass das da ist und dass genau das unser Leben formt. Es formt uns selbst, unseren Charakter, unsere Umwelt, die Freunde, die wir wählen, den Beruf, den wir uns aussuchen, wo wir leben, wie wir uns fühlen, alles das ist aufgrund unserer Gedanken. Und da gibt es natürlich viele Aspekte zu untersuchen. Wo kommen die jetzt her? Habe ich tatsächlich einen Einfluss drauf? Kann ich es ändern mit positivem Denken? Und da gehe ich in meinem Buch drauf ein, weil es ja nicht einfach nur ein positives Denken ist. Das wäre ja sogar recht easy, dann sowas zu machen, wie zum Beispiel, okay, ich manifestiere jetzt etwas, indem ich mir einfach etwas vorstelle und mir wünsche. Ja, ich sag mal, Gott sei Dank geht das nicht.
Ja, Vor- und Nachteile. Also ich wünschte, es wäre einfacher. Dann wären wir alle fit, jung, gesund, reich, glücklich und so weiter. Aber da wir das ja nicht alle sind, ist das Manifestieren gar nicht so einfach. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wir überlegen ja normalerweise nicht, dass das Geplapper, was wir den ganzen Tag in unserem Kopf hören, selber plappern, dass wir darauf einen Einfluss haben. Also für mich war der erste wichtige Gedanke, irgendwann zu verstehen, ich bin gar nicht meine Gedanken, weil ich ja dachte, ich bin das. Kannst du darauf vielleicht noch mal kurz eingehen? Wir haben nämlich tatsächlich Möglichkeiten, das zu beeinflussen, und das lernen wir nicht und das ist uns nicht bewusst, und ich glaube, da geht's los, oder?
Ganz genau, das ist die wichtigste Erkenntnis, um zu starten. Ich bin nicht meine Gedanken. Aber es ist ein Weg, dorthin zu finden, weil wenn du jetzt allein nur intellektuell denkst, ich bin nicht meine Gedanken, dann bleibt das reine Theorie. Sondern es geht wirklich darum, diese Weisheit, also so weise zu werden, dass es zur Realität wird. Und das ist ein sehr wunderbarer, kann ein kurzer Weg, ein weiter Weg sein, je nachdem, wo man steht und wer man ist. Aber es ist sehr gut, wenn man sich dorthin bewegt, weil es so befreiend ist. Und man merkt dann mit der Zeit auch, welche Macht und welche Kraft in einem steckt, wenn man merkt, okay, meine Gedanken, das bin nicht ich, sondern ich habe meine Gedanken sind mein Werkzeug. Und das ist möglich. Und ich zeige eben in diesem Buch sehr viele Beispiele auch von Menschen, die gelernt haben, ihre Gedanken als Werkzeug nicht nur zu begreifen, sondern tatsächlich auch zu benutzen.
Werbung. Was mir an der heutigen Podcast-Folge besonders gefällt, ist die Quintessenz, dass Gesundheit nicht immer nur durch große Erkenntnisse entsteht, sondern vor allem durch kleine, kluge Entscheidungen jeden Tag in deinem Alltag. Und deshalb passt Koro heute so gut in diese Folge. Denn wenn du mit deinem Körper im Alltag etwas Gutes erreichen möchtest, dann müssen die Lösungen realistisch und einfach umsetzbar sein. Nicht kompliziert, sondern leicht und idealerweise auch noch lecker. Und genau dafür mag ich die Nussmusse von Koro gerade sehr. Und ich weiß gar nicht, ob du mit Nussmusen arbeitest, aber probier's doch mal aus. Also ob Erdnussmus, Cashewmus, Pistazienmus. Du kannst damit Frühstück, Snacks oder schnelle Mahlzeiten in wenigen Sekunden aufwerten. Zum Beispiel. Und sie sind vielseitig einsetzbar, auch als Topping, als Aufstrich oder Backzutat. Und besonders spannend finde ich neben den klassischen Varianten auch besondere Sorten wie Bio-Cashew-Mousse-Banana-Bread oder Bio-Cashew-Mousse-Tomate-Kräuter oder Bio-Cashew-Mousse-Cheesy-Style mit Trüffel. Also, gerade wenn du schnell was willst, das satt macht und trotzdem nach Genuss schmeckt, dann sind solche Produkte, finde ich, im Alltag einfach super praktisch und eine tolle und sinnvolle Lösung. Geh doch jetzt mal auf koro.com und schau gezielt nach Nussmusen und sichere dir mit dem Code GESUNDHEIT dauerhaft 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Alle Details dazu, den Code und den Link findest du natürlich wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende. Als Orthopädin fällst du mir ja als erstes ein. Du hast mir damals, als wir uns kennenlernten, MRT-Bilder gezeigt von deiner gebrochenen Halswirbelsäule. Na, jetzt bin ich spezialisiert auf Wirbelsäule. Du hattest den Atlas frakturiert, den Atlas gebrochen, den obersten Halswirbel, und hattest auch, wenn ich mich recht erinnere, massive Beschwerden gehabt. Als wir uns kennenlernten, warst du schon gesund. Aber du hast mir die Bilder gezeigt und ich habe als erstes gesagt, sind nicht deine Bilder, weil ich sehe ja, wie gesund du jetzt vor mir stehst. Und da wäre aus meinem Gedanken heraus, bist du das erste Beispiel, dass es möglich ist, wie auch immer du das gemacht hast, aber in eine Heilung zu kommen, obwohl dir alle Ärzte gesagt haben, es ist nicht möglich. Magst du uns da nochmal kurz von deiner Geschichte erzählen?
Ja, meine Geschichte ist natürlich eine sehr lustige, spannende Geschichte.
Lustige Geschichte?
Ja, doch. Also ich meine, der Unfall war alles andere als lustig. Ja. Mein Leben wäre, ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr da. oder ich wäre tatsächlich dort, wo die Ärzte mir gesagt haben, dass ich landen werde, im Rollstuhl, ja, in einer Parterre-Wohnung, behindertengerecht, oder eben auch gestorben, weil ich wahrscheinlich auch freiwillig aus dem Leben gegangen wäre mit meinen enormen Beschwerden dieses gebrochenen Dents und eben auch dieser gerissenen Bänder im Bereich der Halswirbelsäule. Also da gab es dann immer Rückenmarkkontakt. Also noch ein bisschen mehr, dann hätte ich also quasi einen Genickbruch erlitten. Also im Prinzip ist das ein halber Genickbruch.
Ja, und du hattest
das
war ein Autounfall.
Das war ein ganz, ganz leichter Autounfall. Angeschnallt, wäre ich nicht angeschnallt gewesen, wäre mein Gesicht zerschnitten, aber die Halswirbelsäule nicht gebrochen. Und danach hat das eben angefangen. Es war ganz schrecklich, sehr, sehr schlimm. Gut. Und dann kam meine Mama. Meine Mama hat gesagt, du, es kann dir keiner helfen. Probier es mit dem geistigen Heilen aus. Und ich war dem gegenüber so skeptisch, weil ich ja auch viele Heiler oder sogenannte Heiler schon in Indien getroffen hatte. Und deshalb habe ich davon nichts gehalten, weil ich die nicht ernst nehmen konnte. Für mich war das immer so, jemand, der tatsächlich heilen kann, der muss auch irgendwie schwer erreichbar sein. Da muss ich erstmal den Himalaya erklettern oder auf einer Alpenhütte oder ich muss nach Brasilien. Ja, also dass hier jetzt irgendwelche Nachbarn in einem Hochhaus da auch Leute heilen können, das war mir wirklich sehr suspekt, aber meine Mutter hat darauf bestanden und ich bin dann eben mit ihr mit zu einem Heiler gegangen, damit sie mich in Ruhe lässt, ne? Damit sie sagt, okay, ich kann ihr beweisen, das bringt nichts. Und dann war das tatsächlich so, dass ich erstmals einen winzig, winzig kleinen Erfolg hatte, eine winzig kleine Erleichterung meines damals sehr schlimmen Zustands. Muss ich das so vorstellen? Manche Leute sagen, okay, mir geht's 99% schlecht, dann gehe ich zum Heiler, dann geht's mir nur noch 98% schlecht. Das hat ein bisschen was gebracht, aber da gehe ich nicht mehr hin, weil es ist ja noch 98% schlecht. Aber wenn man sich vorstellt, du bist mit dem Kopf unter Wasser und dann darfst du einmal hochkommen und Luft holen und gehst dann wieder runter, dann willst du wieder aus diesem Wasser raus, dann willst du mehr Luft holen, weil du hast ja jetzt einmal Luft geschnappt und du weißt, diese Luft ist da. Genau das war auch der Grund, warum ich dann diesen Weg gegangen bin. Dieses einmalige Luftholen, das war für mich so lebensrettend und so erkenntnisreich und so bewegend, dass ich mir dachte, wenn mir das jetzt schon so ein bisschen geholfen hat, dann gehe ich genau diesen Weg weiter. Und so bin ich dazu eben gekommen, das auch selbst zu lernen. Also ich habe ganz viele Reisen dann gemacht, auf denen ich mich weitergebildet habe. Alles andere hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Das war zweitrangig, weil ich hatte ja sowieso schon alles im Leben, was die Leute wertschätzen, verloren dadurch, dass ich es nicht mehr im Griff hatte. Also dadurch, dass es für mich überhaupt keine Relevanz mehr hatte, weil ich eben so krank war.
Und du hast dein ganzes Leben dann diesem Thema gewidmet.
Ja, es gibt
Wahnsinn.
Für mich auch nichts anderes jetzt.
Und dann war für dich die logische Konsequenz, die erste Klinik für energetisches Heilen in Deutschland zu gründen. Frauertsheim war das, ne?
Ja, Frauertsheim, da warst du auch.
Da
mal,
war ich, ja, tolle Klinik. Ja, wirklich. Also das Irre, dass du von Patientin dann wirklich auch zur Dozentin geworden bist, wenn ich das so sagen darf, das reicht gar nicht. Du bist ja mehr als Dozentin. Und dein Lebensziel, so erscheint mir das, korrigier mich, ist tatsächlich, das zu etablieren auch in unserer Kultur und unserer Schulmedizin, weil uns einfach noch so viel fehlt in der Schulmedizin und das Wissen ist da, wir ignorieren es nur, richtig?
Ja, das ist richtig und ich bin also jetzt fast 20 Jahre unterwegs, also dieser Unfall, der war 2004. Dann bin ich sozusagen, habe ich mein erstes Luftholen 2005 erleben dürfen. Und 2006 habe ich dann eben schon angefangen, das Ganze umzusetzen. Und ich habe mich also immer darum bemüht, nie gegen die Schulmedizin zu sein, weil ich die so sehr schätze, weil ich eben auch gemerkt habe, wie mir diese ganzen Mediziner aus vollstem Herzen versucht haben zu helfen.
Und warum sollte man auch dagegen sein? Für mich ist das ein weiteres Teil. Man muss die Teile finden und zusammensetzen. Der Schulmedizin fehlen noch Teile, so sehe ich das.
Ja, Cordelia, Sie haben sie vergessen.
Oder auch teilweise, glaube ich, auch extra weggelöscht, weil es dann anderen Zielen diente. Also das ist mein Eindruck aus der Geschichte, aber das führt jetzt in ein anderes Thema. Viel von unserem Wissen, was so wichtig war, wurde auch in bestimmten Epochen bewusst unterdrückt, um Menschen besser manipulierbar und führbar zu machen. Aber jetzt ist die Zeit, es auch sich zurückzuholen. Also heute mit Social Media, mit Internet, mit Möglichkeiten, wo wir so schnell so viel Wissen teilen können. Das gab es ja nicht. Also war ja noch vor 10 Jahren so, wenn ich auf neuestes Wissen zurückgreifen wollte, das war auch nicht wirklich im Internet verfügbar. Da gab es vielleicht Veröffentlichungen oder sowas. Bin ich auf einen Kongress gefahren. Ich war jetzt gerade vorgestern wieder auf dem Orthopädenkongress, so kam ich drauf. Und da haben wir die neuesten Sachen gehört. Das ist ja jetzt 2026 ein Witz im Vergleich. Wenn ich jetzt das Allerneueste wissen will, mache ich mein Handy auf oder meinen Computer. Und ich habe global das neueste Wissen zur Verfügung. Und ich glaube, insofern ist es auch nicht mehr aufhaltbar, dass wir an dieses vergessene Wissen, die da rankommen. Wir müssen nur den Weg finden und auch raus aus der Kritik. Aber deshalb heißt dein Buch Heilung beginnt im Kopf, weil es mit Offensein und Gedanken für möglich halten und dann Gedankenkontrolle losgeht. Also Psychoneuroimmunologie wäre jetzt das Stichwort, das mir als Ärztin dazu einfällt, weil wir unser Gehirn bewusst aktiv steuern können, das können wir wirklich, das wissen wir, das kann man auch messen und beweisen, aber wir unbewusst normalerweise durchs Leben torkeln, weil wir gar nicht wissen, dass wir die Macht haben über unsere Gedanken und unser Gehirn. Würdest du es anders formulieren?
Nein, perfekt formuliert. Also Psychoneuroimmunologie, das geht schon so ein bisschen in diese Richtung, dass wir eben begreifen oder auch umsetzen, welche Macht unsere Gedanken auf uns selbst haben. Jetzt ist ja das Spannende aber, der Untertitel ist, wie du deine Gedanken als Medizin nutzt. Und du hast schon das Gehirn angesprochen. Ich habe ja in Amerika, war ich ja mit einer derjenigen, die untersucht wurden, wie wirkt denn das geistige Heilen auf einen Patienten? Mhm. Und dort wurden eben Gehirne untersucht, während ich die Heilimpulse von der Ferne geschickt habe. Also ich war in einem anderen Raum. Dann wurde der an ein EEG angeschlossen und sollte sich entspannen. Und dann hast du genau gemerkt, zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann eben die Heilimpulse geschickt habe, hat sich das Gehirn desjenigen verändert.
Das ist jetzt natürlich völlig abgefahren. Ja, genau. Also wenn jetzt noch Leute geglaubt haben, dass sie ihre eigenen Gedanken beeinflussen können, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man jetzt hört, du sitzt in einem anderen Raum und beeinflusst die Gedanken eines anderen Menschen, der nicht weiß, wann du die Impulse schickst. Oder wusste der, wann du die Impulse schickst?
Nein,
auf die Sekunde genau.
Das wollte man ja eben herausfinden, ob es mit der Einbildung der Person zu tun hat oder ob es nur auf meine Wahl ankommt, wann ich diese Impulse schicke.
Also physikalisch tatsächlich messbar, dass du beeinflussen kannst, wie Hirnwellen der Patienten sind. Das musst du jetzt mal erklären, wie soll das funktionieren?
Ja, das habe ich den Arzt auch gefragt. Der hatte auch keine Erklärung dafür.
Aber es war reproduzierbar. Also kein Zufall, sondern das war immer wieder nachweislich.
Richtig,
prüfbar.
Es war bei jedem. Und ich habe eben diese Bilder auch in unserer Broschüre habe ich abgebildet, dass man sich eben da selbst davon überzeugen kann.
Eine Erklärung könnte sein, dass wir natürlich alle Energiewesen sind und dass wir Energien aussenden, dass man ja tatsächlich messen kann. Also unser Herz zum Beispiel sendet Energien aus, aber nicht nur das Herz. Und ich könnte mir vorstellen, ohne da jetzt mehr über diese Studie zu wissen, dass du in der Lage bist, Frequenzen zu senden, die eben andere Menschen empfangen können. Was ist deine Erklärung? Du hast wahrscheinlich eher ein indisches Bild dahinter, oder?
Nein, das ist genau meine Erklärung.
Okay. Ist jeder Mensch empfänglich dafür?
Ja, jeder Mensch, jedes Tier, jedes Baby.
Ah, Tiere auch. Mhm. Pflanzen auch.
Mhm. Ja, mit Pflanzen kenne ich mich nicht so aus.
Okay, sehr gut. Kann man sich auch dagegen wehren oder davor schützen? Kann ich irgendwas denken, dass du mich nicht beeinflusst?
Das müssen wir mal ausprobieren.
Ah, okay. Ist noch nicht weiter erforscht. Ging es auch darum, ob es Patienten danach besser ging in dieser Anwendung in Amerika oder ging es nur um die Hirnströme selbst, physikalisch?
Es ging nur um die Hirnströme, aber es hatte natürlich zur Folge, dass es den Patienten besser ging.
Mhm. Und das siehst du ja selber auch seit Jahrzehnten inzwischen, denke ich.
Definitiv, definitiv.
Mhm. Wo liegen die Grenzen dieses Ansatzes? Gibt es da Grenzen?
Ja, klar. Also bis jetzt noch wird der Mensch dadurch nicht unsterblich.
Ja, ich halte das für ganz wichtig. Also ich würde lieber fit und gesund sterben als krank und siechend.
Ja, definitiv. Also ich denke mal, das Sterben, sich das etwas anders zu betrachten, wäre dann eben der nächste Schritt. Also das geht noch viel, viel weiter in die Philosophie und wer sind wir Menschen eigentlich wirklich? Aber wenn wir jetzt sagen, okay, ich sterbe dann, ich muss ja dann an irgendwas sterben. Das heißt, ich brauche ja dann irgendwas, um zu sterben. Ich brauche ja irgendein Siechtum, ich brauche ja irgendeine Krankheit. Irgendwas muss es da ja geben, was mich dann aus dem Leben holt, was dann sozusagen den Körper sterben lässt.
Ja, das stimmt. Sonst wirst du ja ewig leben. Wobei sonst ich das gar nicht wollen würde, zum Beispiel.
Ja.
Ich möchte am Ende sterben. Mhm. Aber ich kenne auch Menschen, die sagen, sie wollen unendlich leben. Kann man so oder so betrachten, ja. Was können denn jetzt Hörerinnen und Hörer im Alltag konkret tun, wenn sie das jetzt soweit verstanden haben, dass es eben diese Fähigkeiten und Möglichkeiten gibt und dass die auch erlernbar sind? Kann ich selber für mich jetzt was tun, ohne dass ich vielleicht direkt die Heilerausbildung machen muss?
Also ich denke mal, da philosophisch drüber nachdenken, ist schon ein ganz großer Schritt. Also seinen Verstand zu benutzen, weil wir haben ja ganz oft diesen Krieg zwischen unserem Herzen und unserem Verstand. Und der arme Verstand wird sowas von niedergemacht, weil wir sagen, der Verstand steuert mich, der Verstand ist schlecht. Also alleine seinen eigenen Verstand zu ergründen, zu sehen, was kann ich mit dem Verstand machen? Wie nutzt mir dieser Verstand? Der Verstand ist ein wunderbarer Diener. Ja, das haben wir schon oft gehört, aber er ist ein schlechter Chef. Und wir haben das Gefühl, der Verstand ist unser Chef. Und da kommen wir da und bekämpfen deshalb diesen Verstand. Und das ist ganz schlecht für uns, weil der Verstand eines unserer mächtigsten Werkzeuge ist, weil mit dem Verstand denken wir. Also der Verstand ist ein magisches Tool sozusagen. Wenn wir uns mit ihm anfreunden und ihn zu unserem Diener machen, was er ja sein will, ja. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine schöne Geschichte aus Indien. Da hat eben jemand so viel Probleme mit dem Verstand, weil der eben Gedanken produziert, die man nicht haben will. Und dann hat der eine Meister gesagt, okay, pass auf, bau dem Verstand eine Fahnenstange und gib ihm den Auftrag, von morgens bis abends hoch und runter zu klettern. Und dann lässt der dich in Ruhe. Und das ist ein Beispiel für Meditation. Also gib dem Verstand eine Aufgabe und zwar sag ihm, er soll meditieren, dann lässt er dich in Ruhe.
Das ist aber eine spannende, toll, das ist ein Schlüssel für mich, spannende Ansicht.
Ja.
Mhm. So kann ich meditieren.
Ja,
so kannst du meditieren. Und in die Essenz kommen. Hast du konkrete Beispiele im Alltag? Also wie du es vielleicht selber machst oder wie du es Leuten sagst, sie damit anfangen. Wie könnte man so vielleicht die ersten Schritte machen? Ich denke jetzt an sowas wie, vielleicht werden mir mal Gedanken bewusst, wie ich mit mir rede oder Was wären so die ersten Schritte, damit in Kontakt zu kommen?
Nun ja, also da gibt es ja schon ganz viele Empfehlungen, die alle sehr, sehr gut sind. Also zum Beispiel abschalten oder seine Gedanken beobachten oder sich zurücknehmen. Was eine ganz schöne, wirklich tiefgehende Frage ist, wenn ich mir die Frage stelle, meinetwegen ein Jahr lang oder zwei oder vielleicht auch nur 3 Monate lang, wer bin ich wirklich? Wer ist das, der sagt, ich habe Gedanken? Wer sagt, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich mag dies, ich mag jenes? Was ist es, dieses Ich? Wer bin ich wirklich? Das ist die Frage, die noch tiefer geht als die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Was ist denn die Antwort auf sowas?
Die Antwort, die kannst du ja nicht verbalisieren, weil wir ja eben auch gesehen haben, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diesen Kurs, wo wir die verschiedenen Schichten der menschlichen Existenz durchgegangen sind. Also der Körper, die Lebenskraft, den Emotionalkörper, den Intelligenzkörper und dann eben dieser innere Kern. Weil dieser innere Kern, der ist eben unterhalb, tatsächlich jenseits der Verbalisierung. Das heißt, dafür gibt es keine Begriffe, sondern es gibt immer nur Bilder dafür, die uns verstehen lassen, aha, so könnte es sein. Aber dieses tatsächlich, ich bin bei mir selbst, man kann sich das so vorstellen, okay, ich habe mich gefunden, ich bin bei mir selber, in mir zu Hause und deshalb bin ich genau dort, wo ich bin, immer richtig und immer zu Hause.
Ja, weil genau, die Antwort ist eben genau nicht, ich bin Mutter von. Oder ich bin Verkäuferin oder ich bin Sportlerin oder ich bin die Frau Meier. Das ist genau nicht die Antwort, sondern die Antwort ist viel, viel tiefer und das ist sehr schön zu hören, gar nicht verbalisierbar, gar nicht in Worte zu fassen tatsächlich, sondern wenn, sind es Bilder, Gefühle und Bilder. Ne?
Werbung. Ja, es beginnt mit deinen Gedanken, aber manche Dinge verändern dich erst wirklich, wenn du sie live erlebst. Und genau dafür gibt es meine Live-Show Rezeptfrei, was Ärzte keinem sagen. An dem Abend sage ich es dir doch. Und du bekommst von mir nicht einfach nur Wissen, du erlebst Medizin anders. Überraschend, berührend, humorvoll und so, dass du Gesundheit danach ganz sicher mit anderen Augen sehen wirst. Ab September 2026 bin ich in ganz Deutschland unterwegs. Start ist der 16. September in Essen. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann buch dir jetzt dein Ticket auf Eventim oder hesen-konzerte.de oder über den Link in meinen Shownotes. Die Tour ist einmalig und ich würde mich riesig freuen, dich live zu treffen. Also komm vorbei, solange es noch Tickets gibt. Und lass uns Gesundheit verändern.
Werbung Ende.
Also es ist so groß, also das ist da. Jetzt zum Beispiel, wenn wir zurückgehen zu diesem Beispiel mit den Schmuckstücken aus Gold. Ja, dass du dann, dass das Gold sich fragt, wer bin ich jetzt wirklich? Bin ich jetzt das Schmuckstück Frau Meier? Bin ich jetzt das Schmuckstück Verkäuferin? Aber alles ist Gold. Und wenn du dann zu dieser Quelle gehst, dann siehst du dich selbst als dieses Gold.
Ja, das
und
tief.
Erfährst dich dann gleichzeitig in diesen ganzen Schmuckstücken. Weil du bist ja das Gold.
Und das ist wichtig auf dem Weg zur Heilung, weil eine Krankheit immer einen Grund hat. Das sehen wir beide so übrigens, sehe das genauso wie du. Krankheit ist kein Zufall und Krankheit will immer was sagen, das bedeutet etwas. Und wir in der Schulmedizin versuchen es immer nur wegzumachen, wegzuschneiden, wegzudrücken und nicht zu verstehen, warum die Krankheit da ist. Kannst du uns dazu noch ein, zwei Sachen sagen, deine Gedanken?
Ja, da das ist ja so schön, was wir eben gemeinsam auch erlebt haben, dass diese Menschen, die zu uns kamen, an denen wir geübt haben, eben auch gar nicht verstehen mussten, warum sie jetzt eine Skoliose haben, warum wurde dieses Kind jetzt mit der Skoliose geboren, warum hat er sich am Fuß verletzt und es hat nicht geheilt, warum hat diese eine Dame nicht laufen können, warum haben die Fußsohlen gebrannt oder was wollte ich jetzt sagen, sondern wir haben das auch einfach weggemacht.
Also ist es denn dann wichtig, dass ich verstehe, warum mein Körper mir das sagt oder eigentlich nicht, wenn es weggehen kann?
Also wenn du solltest verstehen, warum etwas wiederkommt oder warum etwas Neues auftaucht, dass du dann tatsächlich es vermeiden kannst, in Zukunft entweder so zu denken oder so zu handeln. Also wir haben vorhin über die Grenzen gesprochen. Die Grenzen sind natürlich genau da, wo sich derjenige wieder wehtut, mit dem du gearbeitet hast. Also meine Grenzen sind da. Ich kann nicht verhindern, dass der Daumen wehtut und blau wird, wenn man sich selber draufhaut.
Ja, du kannst den Schmerz nehmen, wenn er zu dir kommt, aber wenn er nach Hause geht und er haut sich wieder drauf, hat er wieder Schmerzen.
So ist es, das ist ganz klar.
Ja, das heißt, bei den Menschen, wo es nicht hält, wo die Beschwerden wiederkommen, da muss man genauer hinschauen, warum die immer wieder kommen, weil die aus dem Umfeld oder aus sich selber oder aus der Mischung immer wieder neu erzeugt werden.
Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir eben wirklich lernen, auch eine gesunde Lebensweise zu führen. Weil wenn man jetzt Gift zu sich nimmt, dann können wir vielleicht mit unseren geistigen Kräften diese Wirkung entweder beseitigen oder abmildern. Aber wenn das immer wieder und immer wieder und immer wieder weiterhin zugeführt wird, dann stoßen wir auch an unsere Grenzen.
Ja. Wie in der Schulmedizin, ne? Mhm. Also wenn der Patient nichts ändert, dann wird er dieselben Beschwerden oder andere Beschwerden sehr wahrscheinlich wiederbekommen. Was denkst du, wie wird sich das Verständnis von Gesundheit in der nahen Zukunft verändern?
Gut, also ich kann da nur hoffen, ne?
Ja.
Also ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Ich möchte wirklich diese Kraft der Gedanken in das Bewusstsein viele Ärzte, viele Mediziner, viele Therapeuten bringen. Und ich bin schon auf einem sehr guten Weg. Ich bin jetzt auch Gründungsbotschafterin des Weltgesundheitsforums geworden und bin dort eben in super toller Gesellschaft. Alles Ärzte, Mediziner, Menschen, die anders denken, die über den Tellerrand rausschauen wollen. Und da werde ich eben auch meinen Teil auf diese Weise dazu beitragen können, dass sich das Bewusstsein ändert. Und wir sehen es ja auch an dir zum Beispiel.
Ja. Du hast mich massiv beeinflusst, tatsächlich. Ja.
Wir sehen es ja an dir zum Beispiel, was du in die Welt bringst, wie viele Menschen du erreichst. Wie du sagst, Gesundheit kann man lernen. Das ist ja auch etwas, was auch für viele total neu ist, weil manche sagen, Krankheit ist einfach normal, das ist völlig klar, dass wir krank werden, aber das ist nicht klar. Das ist die Ausnahme, dass wir krank werden.
Genau, und dass wir die Macht haben, selber was zu verändern und nicht ein fremder Therapeut muss was wegmachen, das ist für mich der Schlüssel. Und das ist ja sicher auch durch dich beeinflusst worden vor langer Zeit, dass wir selber so viel mehr in der Hand haben, als wir gemeinhin denken, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht. Und das finde ich, also du leistest einen enormen Beitrag. Ich glaube, dass du viel mehr beeinflusst, als dir jetzt bewusst ist. Manche Sachen kommen auch wahrscheinlich erst so später richtig ans Licht. Ich bin mal gespannt, wie man in 50 Jahren über dein Lebenswerk spricht. Also mit Sicherheit mehr, als du dir jetzt vorstellst. Und ich würde am liebsten sofort pragmatisch werden, wie immer, und dich bitten, dass du unseren Hörern direkt Hausaufgaben gibst. Das heißt, was wäre denn das, was man jetzt sofort machen könnte, ab heute, direkt nach dieser Folge, ab sofort für eine Woche lang, um hier weiter in diese Richtung zu gehen?
Hausaufgaben.
Gut, ich würde da eine sehr schöne, sehr leichte, sehr einfache und wohltuende Übung empfehlen. Und zwar, dass man sich wirklich ganz konsequent, egal was man macht, die Frage stellt, ich gehe jetzt aus dem Haus, welches Glück wartet auf mich?
Das finde ich schön.
Oder ich gehe jetzt zum Einkaufen, welches Glück wartet auf mich im Supermarkt? Oder ich fahre irgendwo hin, welches Glück wartet auf mich auf dieser Strecke? Oder ich treffe jemanden, welches Glück wartet auf mich in Form von dieser Person. Also das heißt wirklich sein Gehirn und seinen Geist darauf programmieren, dass man etwas Glücksbringendes sucht. Weil es ist tatsächlich so, man findet das, was man sucht. Also ich laufe zum Beispiel über eine Wiese und da sind lauter Blumen und da ist lauter Müll. Und wenn ich jetzt so gestrickt bin, dass ich überall mich über den Müll aufrege, dann sehe ich natürlich überall den Müll. Und dann rieche ich nicht mehr die gute Luft, sondern ich reg mich dann auf und sammle vielleicht den Müll noch eins. Wunderbar, super. Aber was passiert, wenn wir den ganzen Tag Müll sammeln? Nicht nur haptisch, sondern eben auch uns danach gucken, wo finde ich jetzt den Müll? Wo finde ich jetzt das Haar in der Suppe? Und damit macht man sich wirklich selber unglücklich. Und wenn man jetzt beginnt, diese Übung zu machen, wo finde ich mein Glück? Welches Glück wartet auf mich? Dann werden so viele Dinge wie magisch vor einem stehen. Und man wird sehen, aha, das Glück kommt in dieser Form. Oder was kommt dann noch danach? Und man wird auch auf Züge aufsteigen, die man vorher verpasst hätte. Und das Leben kann schon allein durch diese eine Woche eine komplett andere Richtung einnehmen.
Wow. Also das finde ich ganz berührend und großartig. Könnte das jetzt mit ganz vielen Studien untermauern, mache ich nicht, weil so wie du das gesagt hast, ist es perfekt und rund. Ich mache diese Hausaufgabe auf jeden Fall selber auch. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte, ich bin sicher, in dieser einen Woche kann sich so viel verändern. Mache diese Hausaufgabe. Annette, ich danke dir von Herzen dafür. Und ich danke dir von Herzen für diese gemeinsame Podcast-Folge. Es hat mir wie immer, wenn ich mit dir zusammen bin und im Austausch bin, wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe wieder unfassbar viel gelernt und jedes Mal denke ich, wow, wo nimmt denn die Frau dieses ganze Wissen her? Danke von Herzen für diesen, wie ich denke, winzigen Teil, den du uns hast in deinen Kopf gucken lassen, was schon so viel verändern kann. Und wo finde ich denn dein Buch? Es kommt erst am 28. April 26 raus.
Am 28. April. Es ist gut vorzubestellen über den Remote Verlag und natürlich in jeder Buchhandlung und auf Amazon.
Im Internet finde ich das überall.
Im Internet, ja.
Und wenn ich dir jetzt noch mehr folgen will oder ich noch mehr von dir sehen will, zum Beispiel würde ich deine Filme empfehlen. Du hast ja auch tolle Filme gedreht. Du bist ja, machst ja gefühlt unfassbar viel. Wo finde ich die?
Also der eine Film, den man jetzt schon anschauen kann, der heißt Human, Heilreise zum Menschsein. Den findet man auf Digistore. Der ist also jetzt schon aus den Festivals wieder draußen, hat 18 Auszeichnungen bekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und die zwei anderen, also das einmal Healing the World, One Human at a Time und der andere Honda Mai, die Reise der Heiler. Die sind noch in den Festivals unterwegs und die sind ungefähr in einem Jahr dann eben auch öffentlich anzugucken.
Toll. Und natürlich verlinke ich in den Shownotes die Homepage und alle Möglichkeiten, wie man mit dir in Kontakt treten kann, liebe Annette.
Vielen Dank.
Mit Freude, von Herzen gerne. Und hast du für uns noch eine Herzensbotschaft?
Die Herzensbotschaft ist, sich selbst als Person so positiv zu betrachten und so wunderbar fürsorglich umzugehen, so wie wenn ich mit jemandem umgehe, den ich liebe. Also mein Sohn, meine Tochter, meine Mutter, bester Freund, der Partner, dass man sich selbst so behandelt, als würde man sich unendlich lieben und immer nur positiv mit sich selber sprechen, im Geist.
Das nehme ich mir zu Herzen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr alle nehmt euch das auch zu Herzen. Folgt Annette, unterstützt sie herzlich gerne mit dem Buch Ich tu's, weil ich davon felsenfest überzeugt bin, dass das die richtige Richtung ist, die Medizin in eine bessere und umfassendere und heilendere Medizin zu verwandeln. Annette, herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst. Ich habe mich riesig gefreut. Danke dir.
Vielen Dank an dich, liebe Cordelia.
Und ich sage, sei bewusst, sei mindful. Sei zu dir selbst so liebevoll, wie du es dir wünschst, wie Menschen zu dir sind, aber vor allem, wie du es auch zu den Menschen bist, die du am meisten liebst. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch, wenn du magst. Bis dahin, bitte denk an deine Hausaufgaben. Und ich verabschiede mich. Hab einen großartigen, wundervollen, gesunden, liebevollen und vor allem spannenden Tag. Bis nächste Woche, deine Cordelia.
Deine Annette.
Ciao.
Ciao.